Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Ein Thema in den Kommentaren ist der jüngste Angriff jüdischer Siedler auf palästinensische Zivilisten im Westjordanland. Daneben geht es um den Sabotageverdacht an mehreren Bundeswehrstandorten. Doch zunächst blicken wir auf die Regierungskoalition, die bei den Verhandlungen über den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr einen Kompromiss erzielt hat. Die Badische Zeitung aus Freiburg fragt: War es die zweite, dritte oder zehnte Einigung, welche die Ampel auf der Suche nach Milliarden gerade verkündet hat? Egal, es spielt keine Rolle mehr. 30 Milliarden Euro maß das Finanzloch, das es ursprünglich zu stopfen galt. 17 Milliarden davon wurden im Juli weggezaubert, indem man diese Summe zur globalen Minderausgabe erklärte. Will heißen, irgendwie und irgendwo wird sich dieser Betrag schon noch einsparen lassen. Und diese Summe wurde jetzt noch einmal um 4,5 Milliarden Euro geschrumpft. Unter anderem soll die Bahn weniger direkte Zuschüsse, aber dafür zusätzliche Darlehen erhalten und auch mehr Eigenkapital. Wie das anders finanziert werden soll als auf Pump? Ach, Hauptsache die Schuldenbremse bleibt für die FDP auf dem Papier sakrosankt und die SPD muss nicht sparen, wo es weh tut. Die Grünen sind kleine Brötchen, inzwischen gewohnt, vermerkt die Badische Zeitung. Der Haushaltsentwurf weist eine Finanzierungslücke von 12 Milliarden Euro auf. Der Berliner Tagesspiegel betont, die sogenannte globale Minderausgabe sei an sich sauber, wenn damit geringe Differenzen zwischen etwas zu hohen Ausgabeplänen mit zu geringen Einnahmeschätzungen ausgeglichen werden. Man geht dann einfach von der Erfahrung aus, dass meist nicht alle Mittel abfließen, was pauschal schon mal vorab im Etat berücksichtigt wird. Ein Kniff, der akzeptabel ist, wenn er tatsächlich eine echte Restlücke deckt. Aber das nun vereinbarte Ausmaß ist gemessen an den bisherigen Etats des Bundes nicht gering, gibt der Tagesspiegel zu bedenken. Spiegel Online macht den Bundesfinanzminister dafür verantwortlich, dass die Etatberatungen so lange gedauert haben. Christian Lindner versucht, anders als seine Vorgänger, sich parteipolitisch in seinem Amt zu profilieren. Es geht dem Liberalen darum, sich als harter Kassenwart zu inszenieren, als Hüter der Schuldenbremse, der klarmachen will, dass er das Geld zusammenhält, während andere es verprassen wollen. Ob ihm das bei den anstehenden Wahlen im Osten helfen wird? Vermutlich trägt es nur dazu bei, die schlechte Meinung der Menschen im Land über die Dreierkoalition zu verstärken, vermutet Spiegel Online. Die Augsburger Allgemeine erwartet, es wird im Bundestag noch viel Beratungsbedarf geben. Verteidigungsminister Boris Pistorius beispielsweise hat erheblichen Mehrbedarf angemeldet, um seine Aufgaben vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges erfüllen zu können. Allein dieses Thema verlangt nach einer Debatte, die nicht unter Zeitdruck steht. Bei den Etats der letzten Jahre konnte sich die Regierung noch damit rausreden, dass sie auf die Folgen von Gerichtsurteilen reagieren musste und deshalb Zeit brauchte. Das gilt diesmal nicht. Der Stress ist hausgemacht, bilanziert die Augsburger Allgemeine. Die Schuldenbremse sei in ihrer jetzigen Auslegung ein Standortrisiko, betont Zeit Online. Sie beschleunigt den industriellen Abstieg Deutschlands. So wie bisher kann und wird es jedenfalls nicht weitergehen. Denn endgültig gelöst ist das Problem auch mit der jetzigen Einigung nicht. Denn selbst wenn der Haushaltsentwurf der Regierung die parlamentarischen Beratungen überlebt, was wahrscheinlich aber nicht sicher ist, wäre damit nur das finanzielle Fundament für 2025 gelegt. In den Jahren darauf fehlen laut aktueller Finanzplanung erneut Milliarden im Haushalt. Und das bedeutet, dass die nächste Regierung einen Weg aus dem Dilemma finden muss. Soweit die Meinung von Zeit Online. Themenwechsel. Die Süddeutsche Zeitung beschäftigt sich mit dem jüngsten Angriff jüdischer Siedler auf palästinensische Zivilisten im Westjordanland. Präsident Isaac Herzog beklagt eine extreme Minderheit. Dabei weiß er, dass die Paten dieser Täter inzwischen in Israels Regierung sitzen, als Minister für innere Sicherheit etwa. Premier Benjamin Netanyahu verurteilte sie allein deshalb, weil sie den Kampf gegen den palästinensischen Terrorismus in die eigenen Hände genommen hätten. Dabei sind diese Täter selbst Terroristen und können nur gestoppt werden, wenn sie von Israels Justiz und der internationalen Gemeinschaft endlich auch so behandelt werden, findet die Süddeutsche. Auch die österreichische Zeitung Der Standard hebt hervor, Israels Präsident Herzog wurde schnell klar, welch desaströse Auswirkung der Angriff von Jid für die Verhandlungsposition Israels in Doha hat. Er verurteilte die Tat ebenso wie Netanyahu. Der Mord von Jid reiht sich in eine Reihe von Provokationen ein, mit denen Israels rechte Szene ein mögliches Abkommen mit den Palästinensern verhindern will. Am Mittwoch hatte Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir mit 2000 Anhängern den Tempelberg gestürmt und entgegen einem interreligiösen Abkommen dort Juden das Beten erlaubt. Eine kleine, gesetzlose Minderheit dürfe nicht weiter Israels Namen in der Welt beschmutzen, sagte Herzog gestern. Die Provokationen sollten offenbar den Iran, die Hisbollah oder palästinensische Milizen aus Nablus zu einer Gegenreaktion bewegen. Doch dort wartete man noch geduldig den Verlauf der Gespräche in Doha ab, urteilt der Standard aus Wien. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beobachtet Netanyahus extremistische Koalitionspartner, in anderen Fällen schnell bei der Hand mit Kommentaren, verhalten sich hier in einer Weise ruhig, die leider tief blicken lässt. Die Siedlerbewegung konnte sich durch die Haltung zumindest dieses Flügels der Regierung Netanyahu in ihrem radikalen Kurs gegenüber den Palästinensern bestätigt fühlen. Ihre Anführer haben daraus offensichtlich einen Freibrief für Gewalttaten aller Art abgeleitet. Auf diese Weise hat sich die israelische Regierung, die ohnehin schon an vielen Fronten gefordert ist, ohne Not eine weitere aufgehalst, glaubt die FAZ. Die Berliner Morgenpost geht auf die Sabotage-Verdachtsfälle an mehreren Bundeswehrstandorten ein, die sich allerdings bisher nicht bestätigt haben. Verteidigungsminister Pistorius müsse den Wachschutz der Bundeswehreinrichtungen deutlich erhöhen. Das ist teurer, personalintensiv, aber ohne Alternative. Es kann nicht sein, dass Saboteure in Kasernen so leicht eindringen können wie Schüler nachts ins städtische Freibad. Anhänger der Wehrpflicht haben jetzt jedenfalls ein exzellentes Argument mehr. Selbstverständlich können Wehrpflichtige mit Wachschutzaufgaben Berufssoldaten, die woanders dringend gebraucht werden, entlasten. Eine Armee, die nicht einmal ihre eigenen Einrichtungen schützen kann, wirkt auf potenzielle Feinde wenig bedrohlich, mahnt die Berliner Morgenpost. Der Kölner Stadtanzeiger sieht keinen Grund zur Panik, denn nicht jeder beschädigte Zaun ist ein grundsätzliches Sicherheitsrisiko. Schlapperei bei der Wartung kann dafür verantwortlich sein oder Vandalismus. Auch die Möglichkeit einer Sabotage zu prüfen gehört zur Logik von Ermittlungen. Dass die Idee trotz zunächst fehlender Belege auch im politischen und medialen Raum so schnell die Runde machte, zeigt, wie sich die Sicherheitslage in Deutschland verändert hat. Das Straubinger Tagblatt dagegen findet entscheidend sei ein anderes Themenfeld. Der Cyberraum ist das Schlachtfeld der Zukunft. Ohne Schutz digitaler Infrastrukturen geht nichts mehr. Sei es zum einen gegen Hackerangriffe auf sensible Kommunikationsprozesse auf militärischer Ebene oder zum anderen gegen Desinformation und Manipulation von Bots, die vorgeben, echte Menschen zu sein, hinter denen aber eine Software steckt. Das ist Alltag und das weiß auch die Bundeswehr. Und mit diesem Auszug aus dem Straubinger Tagblatt endet die Presseschau. Die Redaktion dieser Ausgabe hatte Jan Altmann und der Sprecher war Christoph Wittelsbürger.